Bei dem Herrn, dass wir das glauben dürfen, dass in dem Felsen Jesu Christi noch alles für uns da ist. Wir sind so froh, dass wir nur einzig und allein auf ihn unsere Blicke richten dürfen und auf sein teures und heiliges Wort. Menschen in unseren Tagen sind am Verzweifeln, wissen nicht, was sie tun sollen, wissen nicht, woran sie sind. Aber wir sind doch so froh, dass Gott uns den wahren Weg gezeigt hat, dass er uns das wahre Licht hat aufleuchten lassen, dass er uns den Weg zur Heimat führt. Und dafür können wir nur Gott loben und preisen. Ich möchte ein Wort lesen vor dem Gebet. Es ist ein herrliches Wort. Ich war eigentlich sehr überrascht gewesen. Ich muss es vielleicht sagen, wir waren auf einer Stelle hingefahren im Urlaub und da waren noch einige mit uns mitgefahren und wir haben alle am Tisch gesessen und haben Kaffee getrunken und Kuchen wurde serviert und dann war so ein Gespräch entstanden und auf einmal sagte der Herr des Hauses zu mir: Bruder Russ, darf ich auch mal was sagen? Ich habe gar nicht viel gesagt, nur die anderen haben alle gesprochen. Und ich sage natürlich: Mein Bruder, jetzt bist du wohl dran. Und da sagt er: Ja, ich möchte nicht sagen, aber ich möchte hier draus etwas lesen, sagt er. Und da hat er die Bibel aufgeschlagen und das war die Beendigung von allen Sprechen, wisst ihr. Dann hat Gott gesprochen durch sein heiliges und teures Wort. Und dieses Wort war uns allen sehr zum Segen aus 1. Johannes, aus dem 1. Johannes, aus dem 2. Kapitel. Lasst uns diese Worte lesen vor dem Gebet. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand trotzdem sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Daran erkennen wir aber, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer da behauptet, ich habe ihn erkannt oder ich kenne ihn und dabei seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner. Und in diesem wohnt die Wahrheit nicht. Wer aber Gottes Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollendung gekommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern es ist ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Andererseits ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe, wie dies sich in ihm und in euch als wahr erweist. Denn die Finsternis ist im Verschwinden und das wahre Licht leuchtet bereits. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen des Fleisches Lust und die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kindlein, ihr Kindlein, die letzte Stunde ist ja da. Und wie ihr gehört habt, dass ein Wiederchrist kommt, so sind jetzt schon Wiederchristen in großer Anzahl aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Sie sind aus unserer Mitte hervorgegangen, haben aber nicht wirklich zu uns gehört, denn wenn sie in der Tat zu uns gehörten, wären sie bei uns geblieben. So aber sollte an ihnen offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen und seid im vollen Besitz des Wissens oder der Erkenntnis. Ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit unbekannt ist. Im Gegenteil, weil ihr sie kennt und auch wisst, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der Gottgesalbte ist. Der ist der Wiederchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer dagegen den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, das muss auch dauernd in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, so werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist eben die Verheißung, die er uns gegeben hat, das ewige Leben. Dieses habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, welche euch irreführen. Und was euch betrifft, so bleibt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, dauernd in euch, und ihr bedürft keiner anderweitigen Belehrung. Nein, wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist sie auch wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und gerade jetzt, Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei seiner Ankunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennet auch zugleich, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt, aus ihm erzeugt ist. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir wiederum auch heute hier versammelt sein dürfen, dass du deine heiligen und schützenden Hände über uns gehalten hast in diesen Tagen und über dein Volk hältst, o Gott. Herr, wir danken dir besonders für dein mächtiges und heiliges Wort, welches über alles steht, Herr. Wir haben es aus der Schrift gelesen, Herr. Nur dein Wort alleine ist es, Herr, was uns zurechtbringt. Dein Wort alleine ist es, was uns das Leben bringt. Und so beten wir dich an und rühmen deine Gnade. Treuer Gott, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Alles andere wird vergehen, o Herr, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Treuer Herr, schenk uns allen Gnade, dass wir unsere Hoffnung nur einzig und allein auf dein Wort hinsetzen, Herr. Denn wir wissen, alles Menschliche und wie vieles in unseren Tagen da ist, es mag aussehen, als ob es dein Wort ist, aber Herr, wir wissen, dein Wort bleibt bestehen und wir müssen alles an deinem Worte prüfen, was wir sehen, o Herr, und was gesagt wird. Wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass du uns dein Wort aus Gnaden geschenkt hast und hast uns ein Licht aufleuchten lassen. Mein Gott, schenk uns solche Herzen, dass wenn wir bekennen, dass das Licht in uns aufgegangen ist, Herr, dass es wirklich leuchten möchte aus uns, dass wir dann unseren Bruder, unseren Nächsten lieben können. Herr, schenk Gnade in diesen letzten Tagen. Viele behaupten, Herr, dass sie im Lichte sind, Herr, aber hassen ihren Bruder oder seinen Bruder und seinen Nächsten, o Gott. Herr, aber dein Wort gibt uns so klare Aufschluss über alles und beten dich an dafür, Herr, dass dein Wort Ja und Amen ist. Nimm in die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung. Herr, wir wissen, du alleine bist imstande, dein Volk zuzubereiten. Und du hast es begonnen und du wirst es auch vollenden. Wir beten dich an und bitten dich, verbleibe auch heute mit uns. Segne uns weiter und segne weiter dein Wort an uns, dass wir hören werden aus Gnaden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich hoffe nicht, dass wir es nur gesungen haben, sondern dass wir es wünschen, so richtig von Herzen wünschen. Geist Gottes, durchflute mein Herz. So richtig tief und innig wie in alten Zeiten, dass man es sieht, dass man es hört, dass man es spürt, dass es wirklich geschehen ist. Wie Bruder Brenham einmal sagte, die Zeit ist so oberflächlich. Und das ist auch so. Unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen mit Gott, sie sind ein wenig oberflächlich. Sie haben nicht mehr die Tiefe, wie es einmal war. Aber durch die Gnade Gottes sind wir auf dem Wege zurück. Auf dem Wege zurück zum Anfang. Das ist der gute alte Weg. Wohl dem, der noch merkt, dass ihm was fehlt. Ihr wisst, wie ich das meine, geistlich fehlt. Andernfalls merken wir es sowieso nicht. Aber alles, was uns fehlt, hat Gott schon längst bereit. Wir sind froh, dass auch Geschwister Ross wieder da sind. Ja, sie sehen immer so blühend aus. Die brauchen gar keine Ferien zu machen. Lob und Dank sei dem Herrn. Wir sind froh, dass ihr alle hier seid. Das sollt ihr wissen. Wir sind Gott dankbar für euch. Für euch alle, die ihr kommt, um Gottes Wort zu hören. Wir haben hier nicht immer so die Möglichkeit und haben auch nicht die amerikanische Art, so die Hände immer zu schütteln und Komplimente zu machen. Aber tief im Herzen sind wir dankbar für jeden Bruder und für jede Schwester, für alle, die Gott lieben, für alle, die einander lieben. Und wenn wir einander lieben, werden wir uns nichts Böses zufügen können. Die Liebe tut nichts Böses, nein, sie tut Gutes. Sie betätigt sich in dem, was vor Gott recht ist und bestehen kann. In Zürich hatten wir eine Versammlung, Bruder Russ war ja auch da. Wir waren auch da Gott dankbar. Und ich habe manchmal gedacht, Bruder Brenham hat ein bisschen langatmig gesprochen, es dauert jetzt so 2 Stunden und mehr. Und als ich am Sonntag auf die Uhr schaute, waren glatt 2,5 Stunden vergangen. Und ich dachte, Mann Gottes, kennst du die Uhr nicht mehr, oder? Entschwindet dir die Zeit nun wirklich schon so, oder? Hast du Mühe zu sagen, was gesagt werden soll? Aber die Leute waren wohl gesegnet. Ich kann's nicht beurteilen. Mir war das Wort groß. Mir wird es immer größer. Gott ist treu. Er hat geredet. Er hat uns sein Wort geoffenbart, wie es seit den Tagen der Apostel nicht in der Klarheit zu hören war. Und selbst in dem Kapitel, das wir jetzt alle mitgelesen haben, geht es auch immer wieder um das Wort. Es heißt in Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollendung gekommen. Wir haben das hier oft genug gesagt. Jedes Mal, wenn im Neuen Testament Wort oder Schrift oder wie geschrieben steht, diese Bezeichnungen verwendet werden, ist immer das Alte Testament gemeint. Und es gibt nur eine Möglichkeit, im Neuen Testament zu erkennen, wie man steht und wo man steht, wenn man den Maßstab des Alten Testaments anlegt. Das werdet ihr vielleicht nie ganz fassen, vielleicht habt ihr es schon erfasst. Aber es ist so. Es gab in den ersten 3 Jahrhunderten überhaupt kein neues Testament, aus dem hätte gepredigt werden können. Der Herr Jesus, alle Apostel, alle Männer Gottes haben im ersten, im zweiten, im dritten Jahrhundert nur aus dem Alten Testament gepredigt. Das Neue war noch gar nicht da. Das hat Athanasius, ein Mann, der an die Einheit Gottes glaubte und sie auf dem Konzil zu Nicäa verfochten hat, bis zum geht nicht mehr. Er war es, der die einzelnen Schriften, die durch die Gemeinden zirkulierten, gesammelt hat und sie zum Kanon des Neuen Testaments zusammengefügt hat. Und erst danach gab es ein neues Testament, wie wir es heute haben. Wir stehen auf 2 Füßen, auf dem Alten und auf dem Neuen Testament. Wir haben das Alte, um zu wissen, was Gott verheißen hat. Wir haben das Neue, um zu sehen und zu erkennen, wie Gott erfüllt, was er gesagt hat. Und wir bewerten beides gleichmäßig. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Das eine gehört zum anderen. Für uns ist alles Gottes Wort, Altes und Neues Testament. Aber ihr wisst genau, wie viele Gläubige es gibt. Für die beginnt Gottes Wort mit Matthäus 1 und nicht vorher. Das ist so. Unter den meisten Gläubigen, ja, vielleicht die Psalmen noch, die sind ja recht schön zu lesen, aber dann hört es auch bald auf. Nein, Gottes Wort beginnt mit dem ersten Vers der Bibel und hört mit dem letzten auf. Und das Ganze bildet eine harmonische Einheit. Propheten und Apostel haben durch denselben Geist inspiriert und getrieben, gesprochen und geschrieben. Und somit haben wir es mit Gott und mit seinem Worte zu tun. Aber wenn es darum geht, dass hier zum Beispiel geschrieben steht, wer da sündigt und so weiter, dann haben wir mit Willkür nichts zu tun. Dann müssen wir das Sündenregister des Gesetzes aufschlagen. Denn Erkenntnis der Sünde kommt aus dem Gesetz. Die Überführung, das alles, das geht gar nicht anders. Das geht nicht anders. Und wenn wir das begriffen haben, dass Sünde Übertretung des Gesetzes ist, ihr versteht das, ja? Das ist das. Ich habe irgendwann jetzt in Römer 3 nachgelesen. Es ist ja das Kapitel, das gerade hierüber einen sehr umfangreichen, einen gewaltigen Einblick gibt in das, was Gott verheißen hat. Hier wird über Beschneidung und über die Wahrhaftigkeit Gottes gesprochen und darüber, dass jeder Mensch ein Lügner ist und dass Gott ein Richter ist. Und dann kommt es natürlich, von Vers 9 wird dann ausgeführt und in Vers 20 steht, denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden. Durch das Gesetz kommt ja Erkenntnis der Sünde. Und dann in Vers 21, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt vom Gesetz und den Propheten. Merkt ihr, worum es geht? Jedoch bezeugt vom Gesetz und den Propheten die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Ist das nicht ein herrliches Wort? Einerseits ist das Gesetz dazu gegeben, uns zu verurteilen, und dann wird gesagt, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, wird bezeugt vom Gesetz und den Propheten, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist. Für alle da ist. Auch für dich und für mich. Für alle. Aber diese Glaubensgerechtigkeit, diese göttliche Glaubensgerechtigkeit ist an den Glauben, an das vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha gebunden. Da ist der Gerechtigkeit Gottes unseretwegen Genüge getan worden. Es gab einen, der sagen konnte, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und wenn wir gerade diesen Ausspruch nehmen, der ja in Verbindung mit seiner Taufe steht, dann frage ich euch heute, wer hat sich taufen lassen? Lukas schreibt, das ganze Volk, die Zöllner und Sünder kamen und haben sich taufen lassen. Die Pharisäer haben für ihre Person den Ratschluss Gottes verworfen und haben sich nicht taufen lassen. Unser Herr ist mit all den Zöllnern und Sündern zusammen in das Wasser hineingegangen und hat sich taufen lassen, hat sich mitten unter alle die gestellt, die er kam zu erlösen. Ist einer von uns geworden, ist uns gleich geworden und sagt, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da waren Sünder in Menge und hier war der Heilige und der Reine und er geht mit ihnen allen diesen Weg der göttlichen Gerechtigkeit, um am Ende seine Laufbahn den Preis zu bezahlen und dem Satan alle zu entreißen, die dazu bestimmt waren, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Wer kann es von uns erfassen, dass Gott einen solchen Weg wählte, dass er ihn gegangen ist? Wir hätten sicherlich einen schöneren Weg, wenn wir Gott gewesen wären, dann hätten wir einen Weg der Erlösung gewählt, ohne Gethsemane und ohne Golgatha, ohne Dornenkrone, ohne alles. Wir hätten so den schönsten Weg gewählt. Nein, Gott war gerecht. Er hat den Fluch ausgesprochen gehabt und er folgte der Übertretung. Dornen und Distel kamen über die Erde und er hat die Dornenkrone auf sein Haupt sitzen lassen, um auch äußerlich zu zeigen, ich bin's, der den Fluch auf sich nimmt. Ich bin's, der die Sünden der Welt hinwegträgt. Ich bin's, der Sühne bringt. Glauben wir es jetzt von Herzen, dass die Gerechtigkeit Gottes, die Gottesgerechtigkeit, nicht deine und meine, sondern die Gottesgerechtigkeit, vom Gesetz und den Propheten schon bezeugt wurde und offenbar geworden ist, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Ist nicht nur da, sondern kommt allen zu, fällt allen zu. Denen, die da glauben, fällt sie in den Schoß, fällt sie zu, ihnen gehört sie. Zurückkommend auf dieses Wort hier, mich hat der letzte Teil am meisten angesprochen, obwohl ja auf jeden Vers eingegangen werden könnte in dem Johannesbrief. Vers 28 und 29. Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen bei seiner Ankunft und bei seiner Ankunft nicht beschämt vor ihm zurückweichen oder treten müssen. Hier hat der Apostel Johannes von der Wiederkunft des Herrn gesprochen und davon, dass wir bereit sein müssen, ihm zu begegnen, dass wir nicht zurückweichen müssen, sondern ihm begegnen können. Nicht beschämt zurückstehen, sondern freudig ihm entgegengehen. Das schenke Gott mir, das schenke er uns allen. Denn wir wissen, dass das Ende gekrönt werden wird. Und gerade jetzt, ihr Kindlein, ihr wisst, Johannes hat von der letzten Zeit gesprochen. Er sagt, die letzte Stunde ist da, wie ihr wisst. Er hat vom Antichristen gesprochen, der auftreten würde, von der Salbung, die über die Gläubigen kommt, von der Wahrheit, die in uns ist und davon, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat und so weiter. Aber ganz zum Schluss kommt er dann auf den Kern und sagt, gerade jetzt, als ob er sagen wollte, direkt vor der Wiederkunft des Herrn, Kindlein, wenn der Zeitpunkt naht, wenn ihr merkt, dass die Dinge, die angekündigt wurden, sich erfüllen und ihr wisst, dass die Wiederkunft des Herrn herannaht, gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm. Ja, wie können wir in ihm bleiben? Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben. Das ist die Verbindung. Niemand kann in ihm bleiben und außerhalb des Wortes stehen. Das ist unmöglich. Wer in ihm bleibt, der bleibt in seinem Worte. Gerade jetzt, Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen, und bei seiner Ankunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen. Dass der Herr uns dieses so nicht nur ins Herz hineinlegen, sondern vor Augen führen möchte, das ist es, worauf es ankommt, bei der Wiederkunft des Herrn bereit zu sein, nicht nur gläubig gewesen zu sein, sondern bereit, mit freudiger Zuversicht zu ihm aufschauen und seine Wiederkunft erwarten, um nicht beschämt vor ihm zurücktreten zu müssen. Dann der letzte Vers hier. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, also Gott, so erkennt auch zugleich, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt, aus Gott erzeugt oder geboren ist. Da war noch der 6. Vers, der uns allen durch Mark und Bein gehen muss. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist. Da haben wir noch eine Strecke vor uns, haben wir noch einige Glaubensschritte zu tun. Noch einiges, das Gott in deinem und in meinem Leben zu wirken hat. Vorher haben wir gelesen, dass wir in ihm bleiben sollen, um nicht beschämt zu sein bei seiner Ankunft. Und hier, wer da behauptet, er bleibe in ihm. Eins ist die Behauptung, aber ist es so? Ist es so? Die Behauptung braucht noch nicht mit der Sache selber übereinzustimmen. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und das schlägt uns alle zusammen. Das beugt uns so tief vor dem Angesicht Gottes. Es demütigt uns in den Staub. Aber weil Gott es gesagt hat, muss es möglich sein. Es muss möglich sein. Gott kann keine Forderungen gestellt haben, die unerfüllbar sind. Das geht nicht. Was er gesagt hat, dazu schenkt er Kraft und Gnade, dass wir es empfangen und dass wir es haben. Das begreifen wir gut. Das, was Gott von uns erwartet bei der Wiederkunft Jesu Christi, das schenkt er uns, die wir eine Sehnsucht in uns tragen, dabei zu sein, wenn er kommt. Wir haben sein Wort aufgenommen mit ganzem Herzen. Und wir hinken vielleicht noch hier und da, hinken wir noch, das wollen wir zugeben. Aber genauso müssen wir bekennen, in uns ist eine solche Sehnsucht, dem Herrn näher zu kommen, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun, größer und stärker, als sie je war. Und da mögen die äußeren Umstände alle dagegen sprechen. Die äußeren Umstände würde Abraham als nicht existent bezeichnen und auf den schauen, der die Verheißung gab. Und das, was Gottes Mund sagte, würde er als wahr bezeugen und für sich in Anspruch nehmen. Sind wir der Same Abrahams? Was bleibt uns weiter übrig, als all die Dinge, die nicht sein sollten, als nicht existent zu betrachten? Und das, was Gott verheißen hat, so zu sehen, als wäre es schon. Wer da behauptet, er bleibe in ihm? Gut, du behauptest es, ich behaupte es, wir behaupten es alle, dass wir in ihm bleiben. Und dann wird uns deutlich gesagt, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist, zu reagieren, wie er reagierte, zu reden, wie er redete, zu tun, wie er getan hat. Er möge uns allen die Gnade dazu schenken, dass das auch offenbar wird, wie alle anderen Worte, die wir erkenntnismäßig und lehrmäßig und prophetisch betrachtet haben. Sie haben den Zugang zu all diesen Dingen bekommen durch die Gnade Gottes. Warum sollen wir jetzt nicht auch den Zugang zu all dem bekommen, was er verheißen hat und was noch aussteht, das uns im persönlichen Glaubensleben zusteht und gehört? Ich will das noch einmal sagen und dann setze ich mich. Bruder Russ muss sicher noch was sagen und dann werden wir beten. Wenn wir zu allem, was Gott in dem prophetischen Heilsplan, was er lehrmäßig, was er erkenntnismäßig, was er zu offenbaren hatte, wenn Gott uns zu dem allem eine offene Tür geschenkt, den Zugang gegeben hat, sollte derselbe Gott uns nicht auch den Zugang gegeben haben zu allem, was er uns persönlich für unser Glaubensleben verheißen hat. Der Weg ist frei, der Vorhang zerriss, von oben bis unten. Der Gnadenthron ist in Sicht. Und wir dürfen zum Herrn hinzutreten und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe empfangen. Gott segne uns alle. Amen.
Ich habe nicht viel zu sagen. Das eine, was Bruder Frank zuletzt hier sagte, ward mir sehr groß und erinnert mich an das, was ich wohl gestern las in der einen Predigt von Bruder Brenham. Es war eine Versammlung und es kam in der Versammlung herein ein Ehepaar. Und sie haben sich sehr ungebührlich benommen und haben die Versammlung sehr gestört, sodass alle Leute auf diese schauten. Und er dachte wohl, was soll jetzt geschehen? Was soll jetzt gemacht werden? Und der Geist Gottes sagte zu ihm, sie sind in deiner Gewalt. Alles, was du aussprechen wirst, wird mit ihnen geschehen. Und was meinen wir wohl, was dieser Gottesmann gemacht hat? Ich glaube, ihr habt sie alle gelesen. Ja. Er hat sich besonnen. Was würde Christus tun? Und er sagt, wir alle haben ja Fehler. Ein Mann Gottes, er sagte, ich vergeb euch. Ich vergeb euch. Das ist das Wort, wie wir gehört haben. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er Jesus gewandelt hat. Meine Frage und meine Gedanken gingen an mich persönlich. Und ich habe gedacht, was würdest du tun in solch einer Situation? Würdest du dich so benehmen? Würdest du so handeln, wie dieser Gottesmann gehandelt hat? Er hätte können was anderes aussprechen. Der Herr hat es ihm gesagt, was du aussprichst, wird geschehen. Aber er hat sie nicht irgendwie verdammt. Er hat sich selbst für unwürdig erklärt und hat sich selbst für niedrig und für nicht würdig gehalten und hat sich selbst für fehlerhaft gehalten. Und nachher, hinterher, dann kam etwas. Dann kam etwas. Dann kam wirklich das Göttliche herab auf alle. Oh, wie wunderbar. Es hat mich so zu denken gegeben. Und weil jetzt gerade noch dieser letzte Vers erwähnt wurde, musste ich gerade noch daran denken. Möge Gott mir und dir und uns allen das schenken, nicht nur, dass wir es hier lesen, dass wir nur darüber sprechen, sondern es muss dahin kommen, dass es unser innerliches Verlangen ist, so zu sein, so zu handeln, so zu wandeln, wie er es tat, unser Herr. Und von uns aus wissen wir, können wir es nicht tun. Es sei denn, er hilft uns. Es sei denn, er hilft dich und mich und uns allen. Aber wir wissen ja, niemand braucht verzagen, niemand braucht sagen, ja, ich kann es nicht oder mir wird er nicht helfen. Er hat uns seine Hilfe zugesagt und er will mit uns sein. Er will uns helfen, uns alle. Und unsere Gedanken und unsere Vorhaben dahinten lassen. Ich glaube, Brüder und Schwestern, dann wird er uns seine Herrlichkeit kundtun. Dann wird er sich uns offenbaren. Denn wer sind wir? Wir können uns doch nicht einmal was nehmen. Wir können doch nicht einmal beten, wie es sein soll, wenn er uns nicht hilft, wenn er uns nicht vertritt. Aber Lob und Dank, wir dürfen guten Mut sein. Wir wissen, es ist die letzte Stunde. Und hier sagt dieser Apostel, ja, und wie ihr gehört habt, dass ein Wiederchrist kommt, so sind jetzt schon Wiederchristen in großer Anzahl aufgetreten. Das musste Johannes schon in seinen Tagen feststellen. Was sollen wir noch sagen, liebe Brüder und liebe Schwestern? Wir sehen es doch so klar, dass so viele Wiederchristen da sind. Jeder, der nicht das ganze Wort akzeptiert, wie wir gehört haben, das Alte und Neue Testament, ist ein Wiederchrist. Er ist gegen das Wort Christi. Aber wir möchten das ganze Wort. Und das hat unser Bruder bereits schon gesagt. Wir stehen nicht auf einem Bein, sondern wir stehen auf zwei Beinen. Das Alte und das Neue Testament. Es ist sein Wort. Daran möchten wir festhalten und uns danach ausrichten. Immer wieder, wie schon mein Bruder sagte, wird das Wort hier erwähnt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und das muss bestehen bleiben. Und ich glaube, wenn Gott es nicht uns aus Gnaden geschenkt hätte, dann könnten wir verzagen. Aber wir brauchen nicht verzagen. Er hat uns sein Wort gegeben. Wir brauchen nicht niedergedrückt sein, sondern wir können unsere Häupter erheben, weil wir wissen, unsere Erlösung naht sich. Er kommt. Und wenn schon Johannes sagen konnte, dass das Zeichen ist, dass das Ende ist, was soll in unseren Tagen noch gesagt werden? Wir sehen doch, ich sprach in den Tagen mit einem Bruder und er sagte, ich habe das Büchlein bekommen, sagt er. Und ich habe gesehen, dass alle da drin sind in den ökumenischen Rat. Ich habe alle gelesen, all die Gemeinden, Pfingstgemeinden, alle stehen dort drin, alle vereinigt. Ich habe das Büchlein, sagt er. Ja, ich musste sagen, mein Gott, welche Gnade, dass wir in dem Buch des Lebens geschrieben sein dürfen. Ja, nicht in einer Bindung, die gebunden wird von Menschen, nun, es muss wohl so sein. Die Schrift spricht darüber, wir haben es gehört. Es ist wirklich dahin gekommen. Wir sind wirklich in der letzten Zeit angekommen, in den letzten Stunden, in den letzten Augenblicken. Und es wird bald sein, dass er die Seinen holen wird, in sein Reich und in seine Herrlichkeit. Brüder und Schwestern, ich glaube, das veranlasst uns, Gott die Ehre und die Anbetung darzubringen. Solange wir hier noch auf Erden weilen, wollen wir nicht aufhören, seinen Namen zu ehren, seinen Namen anzurufen, seinen Namen hochzuhalten. Denn sein Name ist über alle Namen. Wenn alle anderen Namen eins verbleichen, aber Jesu Name bleibt bestehen. Lob und Dank. Und das hat Bruder Frank in Zürich so kostbar gesagt. Ja, viele halten den Namen Jesu Christi so hoch. Und das ist Tatsache, das durfte ich in den letzten Tagen erleben. Aber fragt sie einmal, ob sie auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft sind. Dann werden sie wütend. Dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Dann fangen sie an, rasend zu werden. Dann fangen sie an, den Namen. Dann stellt sich heraus, was eigentlich ist. Ob es nur im Munde geführt wird oder ob man gewillt ist, den Namen des Herrn anzunehmen. In der Tat, wie es die Schrift sagt. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen an dieser Stätte niemand verachten und niemand gering schätzen. Aber wir dürfen sagen, Gott in seiner Gnade war uns gnädig. Und darum sind wir so froh und geben Gott die Ehre. Was auch Menschen sagen mögen, über uns spielt doch gar keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass wir die Verbindung mit ihm haben dürfen und dass wir seinen Worten treu bleiben. Und wie mein Bruder schon sagte, wenn noch nicht alles so ist, aber wir sind auf dem Wege. Wir sind dahin. Und einmal kommt der Augenblick, ihr Lieben, ganz gewiss. Davon lassen wir uns nicht irre machen oder abbringen, sondern wir wissen, er wird mit uns zum Ziele kommen. Seinem Namen sei die Ehre. So wollen wir heute Abend nicht mehr predigen, sondern ich glaube, das zu Herzen nehmen, was wir gehört haben. Es muss nicht immer der große, lange Predigt sein, sondern das kurze Wort, wenn wir das beherzigen und danach uns ausstrecken und uns noch einmal durch den Sinn gehen lassen, alles, dann sind wir gesegnet dadurch. Und ich glaube, sein Wort ist gesegnet und jeder, der sein Wort wirklich von ganzem Herzen glaubt, wird den Segen Gottes davontragen. Lob und Dank sei seinem Namen. Amen. Nun wollen wir ihn anbeten. Lasst uns aufstehen. Es ist der Freiheit. Wir können beten.
O Gott, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Geliebter Herr, du hast uns eine Verpflichtung auferlegt, wenn wir dich erkannt haben und behaupten, in dir zu bleiben, so zu wandeln, wie du gewandelt bist. Herr, noch am Kreuz hast du ausgerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Du hast deine vollkommene Gottesliebe geoffenbart. Treuer Herr, habe innigen Dank, dass wir ein wenig von deiner Gesinnung und von deinem Wesen schon empfangen durften. Wir bitten dich, o Herr, lass es völlig und ganz offenbar werden zum Preisen und zur Ehre deines Namens. Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir noch gemeinsam für diese Gnadenzeit und für diese Gnadenstunde. Wir danken dir für dein heiliges Wort, das du an uns richtest alle Zeit. Möge es mit uns so werden, Herr, dass wir so wandeln, wie du gewandelt bist. Herr, möge dieses Wort nicht nur gelesen worden sein, möge unser Verlangen danach ausgerichtet sein, so zu wandeln, wie du gewandelt bist. Herr, schenke Gnade, dass wir nur reden, wo geredet werden soll, wie du geredet hast. O Herr, ich danke dir für all die kostbaren Beispiele in deinem teuren und heiligen Worte. Wir geben dir die Ehre und die Anbetung und bitten dich, du wollest auch mit uns verbleiben, auch am Wochenende, Herr, wenn die Geschwister wieder kommen, wenn Menschen kommen, o Herr, du wollest segnen, o Gott, und wollest durch dein Wort zu allen reden, o Gott. Herr, wir brauchen dich mehr und mehr. Wir brauchen die Schriften, die du hinterlassen hast für uns, für dein Volk. Wir danken dir für jede Predigt, die gehalten worden ist, für jede Unterweisung, die gebracht wurde durch deinen Knecht und Propheten und für die ganze Heilige Schrift, Herr. Für alles können wir nur Ehre und Dank sagen, in Jesu Namen. Halleluja. Amen.